Also das Thema lautet, das könnt ihr ja lesen, das Gesetz, die Propheten und die Verheißung des neuen Bundes. Ich möchte also in die Schriftpropheten einführen und durchführen und zeigen, was die Propheten verbindet, wie sie alle auf dem Gesetz aufbauen und wie sie uns sozusagen vom alten Bund wie auf einer Linie gefädelt uns zum neuen Bund zu Christus führen. Und dazu habe ich ein paar Vorbemerkungen. Die Propheten sprechen viel mehr von Vergangenheit als von der Zukunft. Ja, mehr Vergangenheit, wenig Zukunft. Sie bauen auf dem 5. Buch Mose auf und auf dem Gesetz Mose, also auf den 5 Büchern Mose, und weisen immer darauf zurück und sagen, ihr habt das Gesetz gebrochen. Nur weniger sprechen sie dann von der Zukunft, von dem kommenden Gericht, von der kommenden Erlösung. Zweite Vorbemerkung. Die Grundlage für die Verkündigung der Propheten ist das Gesetz. Ja? Das Gesetz besteht aus den 5 Büchern Mose. Und das Hauptstück dieses Gesetzes ist das 5. Buch Mose. Dort ist sozusagen nochmal alles zusammengefasst. Und im 5. Buch Mose wird der ganze Rahmen der Heilsgeschichte abgesteckt. Man könnte es fast so sagen, dass die 4 Bücher Mose, die ersten 4 Bücher, so eine Prolegomena, so ein Vorspann sind, und dann kommt das Buch des Bundes, was Israel, bevor sie ins Land gezogen sind, dann nochmal, dort wurde dann der Bund geschlossen zwischen Gott und Israel. Ja? Der Bund, der am Sinai geschlossen wurde, von dem im 2. Buch Mose reden, wurde ja gebrochen, und dann mussten sie durch die 40 Jahre durch die Wüste, und dann wurde das sozusagen nochmal erneuert und erweitert. Also der Sinai-Bund spielt natürlich die grundlegende Rolle für das 5. Buch Mose, aber im 5. Buch Mose haben wir dann sozusagen die Erneuerung und die Erweiterung dieses Bundes. Deshalb kann man sagen, das Hauptbuch ist das 5. Buch Mose, der Schlussstein, und im 5. Buch Mose wird dann diese ganze Heilsgeschichte abgesteckt bis in den neuen Bund hinein. Das heißt, wenn die Propheten sich vor allen Dingen aufs Gesetz beziehen, dann muss man die Botschaft des Gesetzes, die Botschaft der 5 Bücher Mose, die Botschaft des 5. Buches Mose verstanden haben, wenn man die Propheten verstehen will. Ja? Manche versuchen die Propheten, gerade wenn es dann um Prophetien geht, auszulegen mit der Tageszeitung. Das wird nicht funktionieren. Man muss das Gesetz, die Basis dieser prophetischen Bücher verstehen. Und noch was Interessantes, abgesehen von dem Psalm hat Jesus kein anderes alttestamentliches Buch so oft zitiert wie das 5. Buch Mose. Zum Beispiel bei der Versuchung. Ja, 3 Versuchungen waren es, und jede Versuchung wird von Jesus mit einem Vers aus dem 5. Buch Mose beantwortet. Ja, also da sehen wir, auch für Jesus war das wirklich das eins der wichtigsten Bücher. Also wir haben im Neuen Testament das Buch Jesaja sehr oft zitiert, die Psalmen, und dann kommt schon das 5. Buch Mose. Entscheidende Theologie, oder für die Theologie von Paulus war entscheidend das 5. Buch Mose. Wenn man seinen Römerbrief sieht, oder Galaterbrief, oder Kolosserbrief, ja, das sind so die wichtigen Briefe im Neuen Testament für unsere reformatorische Theologie, dann sieht man dort, er baut jeweils auf dem, vor allen Dingen ganz stark auf dem 5. Buch Mose, auf der Theologie von Mose auf, wenn man so will. Und noch eine letzte Vorbemerkung. Natürlich richten sich die Propheten sehr viel an das Volk Israel. Aber von Anfang an war es schon das Ziel, dass auch die Heiden Gott erkennen und gerettet werden. Also die Heiden sind in dem Heilsplan mit eingeschlossen. Insgesamt wird deutlich, schreibe ich hier, dass das alttestamentliche Gottesvolk das Werkzeug war, um das Heil zu allen Völkern zu bringen. Und darum gelten die Heilsverheißungen auch allen Völkern. Also auch wenn dort jetzt nur das Volk Israel angesprochen wird, werde ich es jetzt immer so handhaben und auslegen, dass es an Gottes Volk geht, also auch an uns. Ich werde es nicht jedes Mal sagen, ja, aber das gilt dann auch uns, sondern das ist eben die Grundlage. So, und darum, wenn wir jetzt durch alle Propheten durch wollen, müssen wir natürlich anfangen mit dem 5. Buch Mose als Grundlage. Wir gehen also jetzt erst da kurz durch. Wir werden uns kurz eine Einleitung jeweils anschauen zu den einzelnen Büchern, und dann komme ich auf den Hauptpunkt dieses Buches, und dann geht es dann von Prophet zu Prophet. Das fünfte Buch Mose ist erstmal interessant, erstmal zu sehen, es besteht aus mehreren Reden von Mose, Reden, die Mose in der Ebene Moab dem Volk gehalten hat, kurz vor seinem Tod, als Vorbereitung für die Einnahme des Landes, für das Leben im Land und dann eben als Vorbereitung dafür, dass Mose dann selbst eben nicht mehr bei dem Volk ist. Ja. Mose erinnert an die Entstehung des Bundes, er listet die Satzung und Ordnung auf, er geht auf den Zustand des Volkes ein und er schlägt dann eben den Bogen bis zu den Auswirkungen des Bundes in Gericht und letztendlich in Gnade. Dieses Buch handelt nicht nur von dem Bund mit dem alttestamentlichen Volk Israel, sondern es wird darin bereits der neue Bund verheißen. Das ist das Besondere, ja, das ist das Buch des alten Bundes, aber die Zuspitzung in diesem Buch ist dann die Aussage, der alte Bund ist nicht ausreichend. Das ist es noch nicht gewesen. Gott weist uns mit dem alten Bund letztlich auf den neuen Bund hin. Ja, das habe ich euch gerade gesagt. Mose schlägt den Bogen über die gesamte Heilsgeschichte. Und dann wird was in dem Buch deutlich. Ihr die Predigtreihe aus dem fünften Buch Mose noch in den Ohren, in den Gedanken habt, könnt ihr euch daran erinnern. Es wird in diesem Buch so eine unerträgliche Spannung aufgebaut, ja, zwischen Gottes Anspruch, Gottes Geboten und unserem Herzen. Das wird unter anderem dadurch deutlich, dass dieses fünfte Buch Mose eine Dreiteilung hat, eine besondere Dreiteilung, nämlich durch das dreimalige Versagen des Volkes. Das fünfte Buch Mose beginnt mit dem Versagen des Volkes, mit dem Bericht über das Versagen des Volkes bei der Einnahme des Landes, bei der ersten Einnahme, als sie die Kundschafter losgeschickt haben. Die meisten von ihnen haben Angst bekommen, dann hat das ganze Volk Angst bekommen, dann haben sie gesagt, wir machen es nicht. Ja? So, dann in der Mitte zwischen dem Zehn Geboten und dann dem großen Gesetzesblock. Die Gesetzesblock im fünften Buch Mose sind immer die Kapitel 12 bis 26. Da haben wir den Bericht über das goldene Kalb. Der Bericht über das Versagen am Sinai, ja, wo sie schon den Bund damals gebrochen haben. Und das fünfte Buch endet mit der Verheißung des zukünftigen Versagens. Ja, Kapitel 31 wird dann ganz deutlich gesagt, nachdem lang und breit erklärt wurde, im Kapitel 28, 29, wenn ihr den Bund brecht, wird das und das passieren. Und dann, Kapitel 31, wird er gesagt, ja, und wisst ihr was, es wird so kommen. Ihr werdet den Bund brechen und all das wird über euch kommen. Also das ist die Struktur des fünften Buches Mose, ein dreimaliges Versagen des Volkes, ihr habt versagt in der Vergangenheit und ihr werdet auch in der Zukunft versagen. Also dieses dreimalige Versagen des Volkes macht offenbar, dass das Volk zu jeder Zeit unfähig war, Gott in rechter Weise mit Liebe und Gehorsam zu antworten, so wie es ja im fünften Buch Mose gefordert wird. Es war also ohne Aussicht auf Besserung. Der in der Ebene Moab geschlossene Bund gründete deshalb von Beginn an auf Gottes Gnade. Das ist jetzt der Punkt. Gott hat den Bund mit dem Volk nicht geschlossen, so jetzt strengt euch aber mal richtig an, damals habt ihr versagt, aber jetzt versucht es, damit das auch wirklich klappt, sondern von vornherein macht er deutlich, ich schließe diesen Bund mit euch auf Grundlage meiner Gnade. Es war nicht die Möglichkeit, im Volk verankert den Bund zu halten. Und dies wird dann eben gerade durch die Gesetze in diesem Buch bestätigt. Nicht nur, dass die Berichte des Versagens einen Rahmen um die Gesetze bilden. Wir haben diesen Gesetzesblock, ja, Kapitel 9 haben wir den Bericht, Kapitel 31 den Bericht, dazwischen haben wir die ganzen Gesetze, sondern auch jedes einzelne Gesetz, jede einzelne Gesetzesauslegung vertieft den Graben zwischen dem Maßstab Gottes, dem Anspruch Gottes und unserem Herz. Der Halsstarrigkeit des Volkes. Ja? Und wenn man dann die Gesetze sich mal genau anschaut, wird Folgendes kann man dann beobachten. Ganz viele dieser Gebote gehen dann letztendlich auf Sünde ein. Die sagen nicht nur, ihr sollt das nicht tun, ihr dürft das nicht tun, ihr sollt das tun, sondern was macht ihr, wenn es zum Bundesbruch gekommen ist? Was macht ihr, wenn jemand gesündigt hat? Ganz viele Gesetze drehen sich nur darum. Also das Gesetz geht schon davon aus, dass das Volk sündigen wird. Und somit ist es klar, das Gesetz will nicht den Menschen helfen, sündlos zu sein. Ja, wenn ihr das alles beachtet, dann werdet ihr es schaffen. Sondern es geht darum, dass sie ihre Sündhaftigkeit erkennen. So, auf der anderen Seite habe ich habe es nicht gezählt, aber es gibt einen Refrain im fünften Buch Mose, der immer und immer in leicht abgewandelter Form wiederkehrt. Und den lesen wir dann auch in dem wichtigsten Kapitel, in dem Zentralkapitel 30. Ihr könnt das Kapitel mal aufschlagen. 5. Mose 30. Und dieser Refrain lautet, was ich dir heute, Vers 16, Kapitel 30, Vers 16, was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in den Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Also dieser Refrain wird immer und immer wiederholt. Kurz zusammengefasst, voller Segen ist verheißen für vollen Gehorsam. Gott lässt es sich eben nicht nehmen, immer und immer wieder darauf hinzuweisen. Und gleichzeitig macht er uns in diesem Buch deutlich, dass der Mensch das gar nicht kann. Sein Herz ist nicht in der Lage dazu. Jetzt müssen wir uns nochmal angucken, was er mit Herz meint. Das Herz bezieht sich in diesem Sinne natürlich nicht auf unser anatomisches Organ, sondern auf den Sitz der Lebenskraft des Menschen, auf sein inneres Zentrum des Fühlens, Wollens und Denkens und Urteils. So, der Mensch ist also in seinem inneren Zentrum, in seinem eigentlichen Wesen, von seinem eigentlichen Wesen her nicht in der Lage, positiv, gehorsam auf Gottes Wort zu antworten. Und Gott sagt aber, nur wenn du das machst, kannst du den vollen Segen bekommen. So, und dann endet dieses 30. Kapitel dann noch mit diesem Aufruf, Vers 19, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist das Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst im Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Also am Ende, nachdem Gott lang und breit deutlich gemacht hat, das ist mein Maßstab und ihr könnt ihn definitiv nicht erfüllen, sagt er jetzt noch, und jetzt wähle das Leben. Das heißt, wähle gehorsam zu sein. Und natürlich würde das Volk Israel, würden alle sagen, hey, bei dem Segen auf der einen Seite und bei dem Fluch auf der anderen Seite, ich wähle das Leben. Ja? Natürlich nehme ich das Leben. Hände hoch, ja, alle. Aber sie können es ja nicht von ganzem Herzen. Also letztendlich ist diese Wahl, die Gott hier scheinbar stellt, jetzt wählt das Leben, das ist der absolute Hohn an diesem Buch, wenn vorher nicht im selben Kapitel verheißen worden wäre, dass Gott die Bedingungen des Bundes erfüllen will. Dass er das Kernproblem, nämlich das Herz, verändern will, so dass es Gott lieben kann. Das ist das Zweite, was uns hier deutlich wird. Zweiter Hauptpunkt, unverdiente Gnade. Gott beschneidet unser Herz. Also das Volk kann die Bedingungen des Bundes nicht erfüllen und dafür heißt Gott, ich werde die Bedingungen des Bundes erfüllen. Das ist jetzt dieser wichtige Vers, Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Ja? Dieser Vers löst die Spannung zwischen Gottes Anspruch und unserem Herzen auf. Gott selbst wird unser Herz verändern. Das heißt jetzt hier beschrieben mit dem Bild der Beschneidung. Er wird also die Bedingungen des Bundes erfüllen, so wie er es schon Abraham beim Bundesschluss verheißen hat. Ne? Der Bundesschluss mit Abraham, wo Gott Abraham sagt, zerteile die Tiere, leg die Hälften auf jeweils eine Seite. Das war damals so üblich, wenn ein Bundes geschlossen wurde. Und dann sind beide Bundesparteien, der Großkönig und der Unterkönig, der Vasall, sind dann durch diese Tiere durchgegangen zum Bundesschluss. Und es war klar, wer den Bund bricht, dem soll genau das widerfahren. Der wird zerteilt, der wird getötet. Die schlimmste Strafe werden ihn treffen. Aber was passiert dann? Genesis Kapitel 15, Gott lässt Mose einschlafen. Und während Mose schläft, geht Gott als ein rauchender Feuerofen durch diese Tiere hindurch. Und dann macht damit deutlich, ich schließe jetzt einen Bund mit dir. Und wenn dieser Bund gebrochen wird, dann werde ich dafür gerade stehen.
Abraham
wahrscheinlich. Abraham, sagt Mose. Abraham, ja. Also diese Verheißung wird jetzt eben hier im alten Bundesschluss im Moab wiederholt, indem Gott sagt, ich werde die Bedingungen erfüllen. So, jetzt ist die Frage, wie kann das Herz beschnitten werden? Was ist damit gemeint? Die Beschneidung ist das Zeichen des Bundes zwischen Abraham und seinen Nachkommen und Gott. Wer beschnitten ist, so macht Gott Abraham deutlich, gehört zu Gott. Das heißt, er ist Gottes Eigentum. Was bei Abraham aber schon klar wird, dass es nicht nur um ein äußeres Zeichen geht, sondern um das Herz des Menschen, um seine Beziehung zu Gott. Das wird später dann durch die inhaltliche Verbindung zwischen der Beschneidung und dem Herzen, also dem Wesen des Menschen, deutlicher. Also am Anfang sagt Gott nur, beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Aber dann, zum Beispiel im dritten Buch Mose, 26,41 lesen wir, braucht ihr es nicht aufschlagen, ich lese es euch vor. Weswegen auch ich mich ihnen widersetzte und sie in das Land ihrer Feinde brachte, und wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz demütigt, sodass sie dann ihre Schuld annehmen, so will ich an meinen Bund mit Jakob gedenken. Also auf einmal ist sozusagen nicht mehr von der Beschneidung der Vorhaut die Rede, sondern vom unbeschnittenen Herz. Und wie wird es sozusagen verändert? Indem es sich Schuld erkennt, indem es sich demütigt. Also nicht äußerliche Veränderungen sind nötig, um Gott folgen zu können, sondern innerliche. Und diese innerliche Veränderung, diese Gesinnesänderung bedeutet, das Herz zu beschneiden. Wir können es so ausdrücken, das sündige Wesen unseres Herzens muss abgeschnitten werden. Ja? Halsstarrigkeit muss von unserem Wesen abgeschnitten werden. Und dann lesen wir, das ist das, was ich gerade gesagt habe, und dann lesen wir Folgendes im Neuen Testament, was Paulus dazu schreibt. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Also, was ist jetzt deutlich geworden? Die Beschneidung des Herzens ist nicht nur irgendein Detail innerhalb des neuen Bundes, sondern sie ist dessen Basis. In der Beschneidung zeigt Gott seine Treue und seine Liebe zu seinem Volk, sodass durch sie das Volk endlich Gott mit Treue und Liebe antworten kann. Gott zeigt in der Beschneidung die Treue und Liebe zu seinem Volk, und dadurch wird das Volk Gott in Treue und Liebe antworten können. Und das hat jetzt unvorstellbare Folgen. Also wir hatten diese unerträgliche Spannung, was das fünfte Buch Mose uns erstmal aufbaut, wo wir fragen, was will er, was soll das? Gottes Anspruch und unser Herz. Dann wird deutlich, unverdiente Gnade, Gott beschneidet unser Herz, und das hat unvorstellbare Folgen. Gott von ganzem Herzen lieben und mit ihm in Ewigkeit leben. Das sind die Folgen. Also die Folgen werden mit Lieben und Leben beschrieben. Das bedeutet, Gott lieben bedeutet, dass wir seine Gebote erfüllen. Ja, das 5. Mose Kapitel 6, ne? Der Herr ist der Herr allein, das ist dein Gott allein, du sollst ihn lieben von ganzem Herzen und dann, indem du diese Gebote tust. Ja, Gott zu lieben bedeutet, seine Gebote zu tun. Und dadurch wiederum wird das Volk leben. Und Leben heißt letztlich unter dem Segen Gottes stehen und seine Gemeinschaft genießen, bis in Ewigkeit. Es gibt noch eine wichtige exegetische Beobachtung hier, auf die ich euch hinweisen will. Tillmann, wenn du jetzt das mal lesen wirst, nach diesem ganzen Vortrag hier, dann wirst du die ersten 10 Verse vom Kapitel 30 lesen, wo du denkst, ja, Gott wird die Bedingung erfüllen, und dann wirst du dort lesen und dir sagen, es klingt gar nicht so, es klingt so ein bisschen anders, so als ob doch noch vorher das Volk eine Bedingung erfüllen muss. Lasst uns mal dieses Kapitel 30 nochmal zur Hand nehmen. Ich lese uns nochmal die ersten 10 Verse. Interessant ist, ja, das ganze 5. Buch Mose ist aufgebaut wie ein Bundesschlussbuch. Das hat Ähnlichkeiten mit antiken Vasallenverträgen. Das ist ganz ähnlich aufgebaut. Wir haben dann sozusagen am Ende der Gesetze haben wir die Verheißung des Segens, wenn er es befüllt, und die Verheißung des Fluchs, wenn er es nicht erfüllt. Und dann kommt aber die Verheißung, ihr werdet den Bund brechen. Und dazwischen finden wir die Verheißung des neuen Bundes. Also zwischen diesen knallharten Bedingungen der Androhung des Fluchs und der Verheißung des Versagens. Dazwischen kommt die Verheißung des neuen Bundes. Das ist natürlich genial aufgebrochen, diese Bundesform dieser Vasallenverträge. Und dann finden wir dieses Kapitel. Und ich lese es jetzt vor. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe in diesen Kapiteln davor. Und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Völkern, unter die dich der Herr dein Gott verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn deinem Gott und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr dein Gott zerstreut hat. Und wenn du auch bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr dein Gott von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr dein Gott wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr dein Gott wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn deinen Gott liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Aber alle diese Flüche wird der Herr dein Gott auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und die Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir den Überfluss geben in allem Werk deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, zu deinem Besten. Denn der Herr, dein Gott, wird sich wiederum über dich freuen, zu deinem Besten, wie er sich über deine Väter gefreut hat, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und seine Gebote und seine Satzung befolgst, die du in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen, wenn du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehrst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. So, wenn man das so liest, denkt man, also erst muss das Volk umkehren und Buße tun, und dann wird Gott das Herz beschneiden. Ne? Und jetzt ein paar wichtige exegetische Beobachtungen, dazu könnte ich jetzt stundenlang referieren, um das wirklich bis ins Detail deutlich zu machen. Ihr müsst es mir jetzt einfach so glauben. Dieser Abschnitt ist sehr kunstvoll aufgebaut. Er hat eine Struktur, eine chiastische Struktur nennt man das. Und der ist sozusagen strukturiert durch verschiedene Schlüsselwörter und verschiedene Wendungen. Zum Beispiel das Wort umkehren kommt hier ganz oft vor. Viel öfters, als man das im Deutschen lesen kann. Im Hebräischen heißt das Wort schuf. Und auch wirst dich umwenden oder der Herr wird sich dir zuwenden. Und das ist alles immer wieder dieses Wort. Und das Wort Herz, diese beiden Wörter strukturieren diesen ganzen Abschnitt, so dass am Ende Folgendes deutlich wird. Die Hauptaussage dieses Abschnitts, die Basisaussage, auf der alle anderen Aussagen aufbauen, bilden die Verse 6 bis 8, also das Zentrum, also die Verheißung der Beschneidung des Herzens. Und durch diese Mitte wird die Priorität des Handelns Gottes deutlich. Alle anderen Aussagen der ersten 10 Verse hängen von dieser zentralen Aussage ab. Das heißt, Gott muss das Herz des Volkes verändern, damit das Volk ihn erkennen, zu ihm umkehren und von ihm gesegnet werden kann. Im Deutschen wird man das anders strukturieren, klar. Aber im Hebräischen ist es eben so, weil das ist die hebräische Stilistik. Ja, da finden wir die Hauptaussage, die Grundaussage oftmals in der Mitte. Chiasmus, das ist wie so ein X, das ist dann in der Mitte. Es gibt ein ganzes Buch nur über dieses eine Kapitel geschrieben, der das dann deutlich macht, in der Tiefe übersetzt. Ich habe meiner Masterarbeit sehr viel dazu geforscht und aufgeschrieben. Das sind jetzt nur ganz wenige Details, die ich euch gegeben habe. Vielleicht noch eine Sache, dass dieses Wörtchen, dass du den Herrn liebst, das ist an allen Stellen immer mit so einer Bedingung, wenn du das tust, dann. Es ist nur einmal im ganzen Buch, im ganzen fünften Buch Mose, wo das einfach als indikativ dasteht. Du wirst ihn lieben. Und das ist hier. Das ist natürlich auch ein stilistisches Mittel. Ne? Es wird so sein, weil Gott dein Herz beschneiden wird. Und dann entspricht nämlich auch die Aussage dieses Verses und dieses Kapitels, dieses wichtigsten zentralen Kapitels im fünften Buch Mose, der Gesamtaussage des Buches. Das Volk ist von sich aus unfähig, Gott in Gehorsam und Liebe zu folgen, und es ist darum völlig von Gottes Gnade abhängig. Und damit kommen wir zur Hauptbotschaft dieses Buches. Wir sind gleich damit durch. Fünfte Buch Mose. Die Hauptaussage dieses Buches ist, und wir könnten sagen, das ist die Hauptaussage der ganzen Bibel, es geht um Gott. Es geht um Gott. Also, Erstmal haben wir das ganze Buch voller Gesetze und Ordnungen und Ermahnungen und die offenbaren uns Gottes Wesen. Gott offenbart sich, so bin ich. Das Volk ist jetzt dazu aufgerufen, durch sein Gehorsam und seine Liebe zu Gott, dieses Wesen Gottes, was er uns in seinen Geboten offenbart hat, in der Welt zu bezeugen, wiederzuspiegeln. Dadurch, dass Gott selbst das Volk nun zu wahrer Liebe und Gehorsam befähigt, tritt Gottes Souveränität und seine Gnade umso deutlicher in Erscheinung. Versteht ihr? Es ist nicht nur so, dass das Volk Gottes Herrlichkeit widerspiegeln soll, sondern Gott muss das Volk noch dazu in seiner souveränen Gnade befähigen. Und so wird Gottes Macht, Allmacht und Gnade nochmal deutlicher. Im 5. Buch Mose geht es also im Kern um den souveränen und gnädigen Gott, der sich über den sündigen und unfähigen Menschen erbarmt. Wenn man die Botschaft des Buches versteht, dann wird man sagen, ja, es geht um Gott. Es geht um Gottes Verherrlichung. So. Das war die Basis. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist der Rest nur noch ein Kinderspiel. Wir haben noch im ersten Teil Zeit, wenn wir jetzt in die Propheten reingehen. Und da habe ich jetzt nochmal ein paar Vorbemerkungen. Die Bibel ist so aufgebaut, in der hebräischen Bibel ist es auch deutlicher. Meistens wird es im deutschen Bibelschulunterricht nicht so gelehrt. Im deutschen Unterricht, wenn ihr euch erinnert, da hat man dann so eine Kopie, hat man so ein Bücherregal, stehen dann oben die Bücher des Gesetzes, dann kommen die Geschichtsbücher, dann kommen die poetischen Bücher, die Psalmen und so weiter und dann kommen die prophetischen Bücher. Das sind dann die Propheten. Aber tatsächlich ist die Bibel so aufgeteilt, dass die Geschichtsbücher, sagen wir, 1. 2. Samuel, Könige und so weiter, dass diese Bücher in der hebräischen Bibel die vorderen Propheten genannt werden. Also das sind nicht reine Geschichtsbücher, die einfach nur Geschichte näher bringen, sondern das sind Bücher, die Geschichte erklären, das ist gewesen, aber ausgewählt und sie dann auch bewerten. Deshalb, das sind auch prophetische Bücher. Ja, Tillmann?
Aber dann war auch schon Josua quasi die vorderen Propheten,
ne? Genau. Alles die vorderen Propheten. Das sind nicht nur einfach Geschichtsberichte.
Ne?
Mose ist das Gesetz, das ist die Grundlage. Das stimmt, Mose ist das Gesetz. Und dann kommen die vorderen Propheten und die Schriftpropheten, ja. Wo wir dann Jeremia, Jesaja, Hesekiel und so weiter, die nennt man dann die späteren Propheten oder die hinteren Propheten. Interessanterweise, ich habe als Kind die Bibel immer so verstanden und gelesen, als Jugendlicher auch noch, als junger Mann immer noch, dass ich gedacht habe, es ist so weitestgehend chronologisch, unterbrochen von den Psalmen, die sind ja einfach Lieder und so. Ne? Also wir haben erst die ganzen Geschichtsbücher, das ist ja irgendwann ganz früher gewesen, ne? Geht ja auch mit Elia und Elisa los, den Propheten, die dann keine extra Bücher hatten. Und dann irgendwann später, in der späteren Zeit, kamen dann die Schriftpropheten. Fakt ist, dass das eigentlich dieselbe Zeit ist. Die vorderen Propheten und die hinteren Propheten, die betrachten beide die gleiche Zeit. Ja, sie spielen beide im 8. bis 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist die Zeit der Könige, die Zeit des Exils und die Zeit der Rückkehr. Ja, das muss man also verstehen, dass diese beiden Bereiche in der Bibel dieselbe Zeit abdecken. Und dann wird man ja auch merken, wenn man es wirklich liest, natürlich treten Propheten wie Micha und Jesaja dann in den vorderen Propheten, also in den Königsbüchern auf. Ne? Das ist ja dieselbe Zeit. Was ist jetzt die Inhalte der Verkündigung der Propheten, wenn man jetzt mal die prophetischen Bücher nimmt, über die wir uns ja heute kümmern wollen? Also heute geht es um die Schriftpropheten, über die hinteren Propheten. Was ist der Inhalt ihrer Verkündigung? Nun, es geht immer los mit der Anklage des Volkes. Ihr habt den Bund gebrochen. Ist egal, welchen Prophet ihr lest. Dann kommt natürlich der Aufruf zur Umkehr. Ja, Schuf, umkehren, immer wieder dieses Wort, ganz wichtiges Schlüsselwort. Und dann kommt die Ankündigung des Gerichts. Wenn ihr nicht umkehrt, kommt das Gericht. Oder, Leute, das Gericht kommt, denn ihr werdet nicht umkehren. So. Und diese Sache wird jetzt immer und immer und immer wiederholt. Ja, darum sind die Propheten so langweilig. Ja, weil es immer nur um, ihr habt den Bund gebrochen, kehrt um, aber das Gericht wird kommen, weil er kehrt ja nicht um. Ja? Das ist die Botschaft. Aber das heißt, obwohl seit dem Gesetz schon so viel Zeit vergangen ist und obwohl alle möglichen Wunder und Gerichte schon geschehen sind, Ja, das, Gott hat ja sein Volk immer wieder gezüchtigt, immer wieder fremde Völker geschickt und so weiter, Trockenheiten geschickt. Das alte Problem bleibt bestehen, nämlich das halsstarrige Herz. Dieses Herzensproblem, was Mose schon diagnostiziert hat, ist in all den Jahrhunderten bei all den Propheten weiterhin zu sehen. Und die machen das auch in ihren Schriften dann deutlich. Und dann kommt die Verheißung des neuen Bundes, die ja Mose auch schon gebracht hat. Ne? Es wird dieser neue Bund kommen und die Propheten kommen dann eben auch dahin, ja, es wird dieser neue Bund kommen. Und dann ist noch ein Punkt, die Propheten haben meistens so eine Sektion, die größeren Propheten, da kommen dann Gerichtsworte über die Heiden. Ne? Kommt dann kapitelweise, kommt dann ein Volk nach dem anderen. Gott macht deutlich, ich bin Gott der ganzen Welt und ich werde alle gottfeindlichen Völker und Mächte richten, aber es kommen auch immer wieder Verheißungen, dass die Heiden mit einbezogen sind in das Heil. Ja? Also auch Gnade für die Heiden. So. Kommen wir zum ersten Propheten. Der erste große Prophet ist Jesaja. Wie baut Jesaja auf die Verheißung des zukünftigen, gnädigen Eingreifen Gottes auf die Verheißung des neuen Bundes auf? Das ist jetzt die Frage. Jesaja spricht nirgendwo direkt von einer Beschneidung des Herzens. Das ist erstmal enttäuschend. Wir denken, dass Moses große Zuspitzung, nach all den 5 Büchern war jetzt Gott, wird das Herz beschneiden, so ein wunderschönes Bild, wir verstehen alles, was er gemeint ist. Jesaja scheint das gar nicht zu interessieren, er spricht nicht von der Beschneidung des Herzens, aber dennoch greift er auf diese Verheißung zurück. Und wir werden das jetzt durch alle prophetischen Bücher sehen, die sprechen alle von diesem Thema, alle von der Veränderung des Herzens, aber immer mit anderen Worten. So ist Gott. Er spricht mit ganz vielen verschiedenen Bildern von einer und derselben Sache, um uns verschiedene Aspekte davon deutlich zu machen. Wir haben ja auch 4 Evangelien über Jesus und jedes Evangelium wirft uns einen Blickwinkel auf Jesus, macht uns eine Sache besonders deutlich. Kommen wir erstmal zur Einführung in das Buch Jesaja. Das Buch Jesaja kann in 2 Hauptabschnitte eingeteilt werden. In den Kapiteln 1 bis 35 geht es vor allem um die Mahnung zur Umkehr angesichts des Gerichts über Israel, also das Nordreich. Sozusagen das Nordreich hat das Gericht schon erfahren und jetzt sagt Jesaja dem Südreich, also Juda, hört mal zu, wenn ihr nicht umkehrt, wird euch das genauso passieren. Es wird sogar noch mehr passieren, sogar der Tempel und Jerusalem werden völlig zerstört werden. Das Südreich hat sich ja gedacht, okay, die Heiden da im Nordreich, die sind ja sowieso schon abgefallen mit ihrem Götzenkult. Mit diesen goldenen Kälbern, die sie sich aufgestellt haben. Aber wir haben ja den Tempel. Wir haben ja den ordentlichen Kult. Wir sind ja orthodox. Aber die haben natürlich alle möglichen anderen Götzenbilder dazugestellt. Und Jesaja hat gesagt, also bei euch wird es genauso sein. Ihr werdet ins Exil kommen und alles wird zerstört. Und dann kommt der zweite Teil. Kapitel 36 bis 66, das geht dann auf Babylon und auf das babylonische Exil ein. Diese Kapitel handeln also von Dingen, die für die zukünftigen Exilanten von Bedeutung sind. Und dabei richtet Jesaja seinen Blick vorrangig auf die Heimkehr und Errettung. Na klar, die modernen Theologen haben gesagt, das ist ja sowas von verschiedenartig, das müssen 2 Quellen sein, das müssen 2 Bücher sein. Ja? Das ist das Original-Jesaja-Buch und einmal Deutero-Jesaja. Das zweite Jesaja-Buch und dann gibt es welche, die sagen noch, ja, es ist aber alles so komisch, es gibt noch ein drittes Buch, Dritto Jesaja. Es ist ein Buch und wenn wir den gesamten biblischen Zusammenhang erkennen und die Basis vom 5. Buch Mose, dann merken wir, das passt doch wunderbar zusammen. Was wir nicht übersehen dürfen, ist Folgendes. Über das ganze Buch, also im ersten und im zweiten Teil verteilt, finden wir die Verheißung über das zukünftige, rettende Eingreifen Gottes. Also in beiden Teilen. Und dadurch sind diese beiden Teile auch ganz eng miteinander verknüpft. Im gewissen Sinn greifen dann diese Verheißung, die Weissagung, die Botschaft vom 5. Buch Mose 30 auf. Aber auch die Abschnitte über das Gericht, die nun die meisten Teile prägen, das Gericht, das eben mit Sicherheit eintreffen wird, ja in der prophetischen Schau schon eingetroffen ist teilweise, die bestätigen die Gerichtsankündigung von 5. Mose 29. Also auch die Teile greifen auf das 5. Buch Mose 29 und 31 zurück. Im Buch Jesaja geht es zusammengefasst um die Offenbarung von Gottes Heiligkeit und um die Konsequenzen, die sich daraus für Gericht und der Rettung des Menschen ergeben. Wir merken wieder, es geht um Gott. Ja, es geht immer um Gott. Überall leuchtet hier die Botschaft des fünften Buches Mose hindurch. Die Rettung des Volkes ist allein von Gottes Gnade abhängig. Was wir sehen ist, auch bei Jesaja diese Spannung bleibt. Diese Spannung bleibt, nämlich die Spannung zwischen Gottes Anspruch und dem Aufruf zur Umkehr und die Unfähigkeit zur Umkehr. Lasst uns mal was dazu lesen, schlagt mal Jesaja auf. Jesaja Kapitel 1. Also was wir grundlegend im Jesaja finden ist, der Zustand des Herzens wird durchgängig als widerspenstig beschrieben und nicht zur Erkenntnis Gottes fähig. Das ist interessant. 5. Mose 29, Vers 3 ist ein ganz wichtiger Vers, den habe ich euch noch nicht genannt. 5. Mose 29, 3, ich lese euch jetzt mal vor. Also am Ende des Bundesschlusses, bevor dann der neue Bund verheißen wird, da steht ein ganz wichtiger Vers. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben. Augen, die sehen und Ohren, die hören. Also das sagt Gott ganz deutlich. Und nachdem er den Bund geschlossen hat, sagt er, aber ihr habt noch nicht dieses Herz. Noch kein verständliches Herz. Und dann kommen die Bilder. Augen, die sehen, Ohren, die hören. Und das sind Schlüsselwörter, die kehren dann immer wieder. Ja? Das werdet ihr jetzt merken. So, jetzt gucken wir mal, was Jesaja schreibt. Kapitel 1, 16 bis 20. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg, hört auf, Böses zu tun. Ne, ganz klar, der Ruf zur Umkehr. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft den Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, so spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. So, ich habe das nie verstanden. Hier wird gesagt, kehrt um. Und wenn er nicht umkehrt, kommt das Gericht. Und mittendrin kommt auf einmal so ein Vers, ich werde euch alle Sünden vergeben. Wie passt das zusammen, ja? Hier merkt man das, ja? Wie diese beiden Seiten einfach zusammengehören, dass das Gott irgendwie machen wird. Aber wie? Lasst uns lesen, Jesaja Kapitel 6, 9 bis 12. Und er sprach zu ihm, er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Das ist das berühmte Kapitel, wo Gott Jesaja beruft. Hört immerfort, versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Was haben wir hier? Ne? Augen und Ohren. Ja? Das ist es wieder. Mache das Herz, das ist das dritte aus 5. Mose, ja, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, ja, Ohren, Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Und der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Also sie haben bisher das Herz noch nicht bekommen, was Gott erkennen kann. Und Jesaja muss jetzt erfahren von Gott und Gott wird das Herz extra verhärten. Es soll sogar noch verstärkt werden, weil das Gericht kommen muss nach all dem Abfall, nach all dem Sündbruch. Also erst das Gericht muss kommen. Vorher wird das Herz nicht verändert. Im Gegenteil, es wird sogar noch mehr verstockt. Und dann wird aber auch das Herz beschrieben bei Jesaja, welches schon verändert ist. Also der Schwerpunkt bei Jesaja ist das Herz, ja, das Wesen des Menschen, so wie wir es ja beim 5. Buch Mose hatten, ja, dieser Vers 29,3 und dann 30, Vers 6. Und dann wird auf einmal auch das Herz und das Wesen des Menschen beschrieben, wie es schon verändert ist. Zum Beispiel Jesaja 32, 3 bis 4. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein. Und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen. Und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen und die Zunge der Stammelnden wird geläufig und verständlich reden. Und noch eine andere Stelle, Jesaja 51, 4 bis 7. So achte nun auf mich, mein Volk, und ihr, meine Leute, leiht mir eure Ohren. Denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht aus und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen. Die Inseln stehen immer für die Heiden. Das sind dann die, um Israel herum sind ein paar Völker und die Inseln, das sind dann die weiter entfernten Heiden. Weil dann kommt das Meer, dann kommen die Inseln, dann kommen irgendwelche entfernten Kontinente, das sind die Inseln. Also alle. Ja. Wo war ich? Völker, Vers. Hinsel hoffen und auf meinen Arm werden sie warten. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit wird nicht zugrunde gehen. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. Also es wird irgendwann ein Gericht kommen über die ganze Welt, über alle Gottfeindlichen. Aber ihr, das Volk Gottes, wird auf einmal ein Ohren haben, die hören, ja, Herzen, die Gott erkennen, die Gottes Gesetz im Herzen haben. Also wir haben die Beschreibung von total zugeklebt, total verstockt. Und dann haben wir die Beschreibung von das Herz, was endlich Gott aufnimmt, mit Gott verbunden ist. Die Frage ist jetzt, lieber Jesaja, wie kommt es denn dazu? Wie kommst du denn auf einmal zu dieser Veränderung? Warum sprichst du denn so und dann so vom Herzen? Die Lösung dieser Spannung wird kommen durch das gnädige Eingreifen Gottes, nämlich Gott wird Erkenntnis schenken. Ja, so ist die Art und Weise, wie Jesaja das beschreibt. Ja, er wird Erkenntnis schenken, immer wieder diese Schlüsselwörter, Ohren, Auge, Herz. Die das Volk Israel, die Hörer natürlich aus dem 5. Buch Mose kannten. Ne? Das ist ja das. Gott wird dem Volk Erkenntnis über sich geben und diese Erkenntnis wird eine tiefgreifende Veränderung schaffen, die mit der Beschneidung des Herzens gleichzusetzen ist. Ja? Das Wort Erkennen ist ganz wichtig. Ihr wisst das ja schon, teilweise habe ich es euch ja immer wieder gesagt. Das Wort Erkennen bedeutet mehr als ich erkenne, dass der Tillmann dort hinten sitzt. Sondern wir lesen dasselbe Wort auch, wenn Adam Eva erkannte und sie gebar ihm einen Sohn. Wir wissen dann, die hatten Geschlechtsverkehr. Also, und dasselbe ist gemeint, wenn der Mensch Gott erkennt, also nicht dasselbe, sondern eben ein Bild dafür. Es geht um eine wirklich tiefe, intime, innigliche Verbindung. Es geht nicht einfach nur, dass man jemanden erkennt, sondern dass man mit jemandem verbunden ist, dass man auf jemanden vertraut, dass es wirklich diese Herzensverbundenheit da ist. Das ist mit dem Wort Erkennen gemeint. Nicht nur zu glauben, es gibt einen Gott, sondern auf Gott zu vertrauen, weil man ihn kennt. Gleich kommt die erste Pause. Wie wird die Beschneidung des Herzens und damit die Gotteserkenntnis und Umkehr des Volkes konkret verwirklicht? Wie passiert das? Wie schenkt Gott seinem Volk Veränderung des Herzens, Erkenntnis von sich selbst? Das schauen wir uns nach der Pause an.